Börsenradio Network AG. Jahreszahlen.
Ja, freue mich sehr groß, heute als Interviewpartner dem Börsenradio zur Verfügung zu stehen. Mein Name ist Wolfgang Speck. Ich bin der Vorstandsvorsitzende oder neudeutsch CEO der Knaus Tappert AG, ein Unternehmen, was in Frankfurt seit September 2020 an der Börse notiert ist.
Und Sie sind ja auch interimsmäßig Finanzvorstand, habe ich gelesen, stimmt das?
Interimsmäßig wird man mal sehen. Also ich bin jetzt angetreten, auf nicht absehbare Zeit das Amt auch in Personalunion zu führen. Für mich nichts Neues. Als ich zu Knaus Tappert gekommen bin 2013, bin ich damals auch sogar als Alleingeschäftsführer hier gestartet, habe das Team aufgebaut und habe die ersten Jahre eben auch diese Doppelrolle wahrgenommen, CEO und CFO zu sein. Insofern ist es so ein bisschen eine Reminiszenz an die Zeit meines Starts hier in Jandelsbronn.
Das heißt, Sie suchen jetzt gar nicht aktiv nach Nachfolgern und Nachfolgerinnen für Frau Schürmann.
Das ist richtig. Wir suchen nicht aktiv, ja.
Der Grund, warum wir heute sprechen, ist ja nicht, dass ich für die Ostertage noch schnell ein Wohnmobil benötige, sondern die Jahreszahlen. Aber irgendwie ist die Frage ja doch berechtigt. Ist denn die Nachfrage nach dem Traum vom unabhängigen, individuellen und komfortablen und vor allen Dingen Corona-freien Reisen auch ohne Corona noch so hoch wie zu Corona-Zeiten, Herr Speck?
Ja, wir hatten ja Corona erlebt als eine Phase, in der natürlich so wie eine Art Nachbrenner sich da eingeschaltet hat in der Nachfrage des Marktes insgesamt in Europa. Wir hatten vor Corona schon ordentliche Zuwächse insgesamt in Zulassungen in Europa. Corona hat es nochmal ordentlich befeuert. Und jetzt kann ich sagen, sind wir zurück in der Normalität. Das heißt, wir sind wieder in der Phase, wo wir Wachstum vor uns haben. Und insofern sind wir da recht zuversichtlich, dass das Caravaning als Urlaubsform sich durch Corona eben noch stärker verankert hat in der Gesellschaft, aber dass die Nachfrage auch in Zukunft weiter steigen wird, auch ohne dass wir sozusagen gezwungen werden, mit dem Reisemobil wegzufahren, um auch in die Isolation zu gehen. Das war ja auch mit dem Grund gewesen. Wir haben insgesamt viele Trends. Wenn Sie erlauben, würde ich vielleicht noch 2, 3 Worte dazu sagen, die das Thema auch langfristig befeuern. Ein ganz klassischer großer Trend für uns sind die geburtenstarke Jahrgänge, also die demografischen Effekte. Da sind wir ja jetzt in der Zeit angekommen, 2024, 2025, wo viele Menschen aus den 60er Jahren in den Ruhestand gehen. Das ist so eine traditionelle Kundengruppe bei uns. Das heißt, Menschen haben gearbeitet, Menschen haben gespart und planen jetzt ihre zweite Lebenshälfte. Und viele wollen sich jetzt auch den Traum erfüllen, zu sagen, komm, lass uns verreisen, lass uns mal von zu Hause weg. Und da bietet eben das Reisemobil, weil sie einfach jeden Tag neu entscheiden können, nach Lust und Laune oder nach Wetterkarte, wo sie als nächstes hinsteuern wollen. Das sind die Babyboomers. Wir haben dann gleichzeitig auch extrem stark jetzt die letzten Jahre das junge Publikum, diese Hashtag-Van-Life-Community, die ja in den Social Medias dort millionenfach Community von Followern aufgebaut hat, die zum Teil selbst in den Baumarkt rennen und sich einen alten Kastenwagen holen, den ausbaut. Also ein ganz anderer Zugang dort zu dieser Urlaubsform, aber Menschen, die dann irgendwann sagen, komm, jetzt haben wir genug mit der Laubsäge gearbeitet, jetzt kaufen wir mal ein richtiges, was auch gut funktioniert und was dicht ist. Also da sehen wir auch starke Tendenzen. Wir haben weiterhin die Trends zum heimatnahen Tourismus. Die Leute bereisen auch gern, sag mal, die deutschen tollen Gebiete. Und Europa ist ja unglaublich vielfältig. Das heißt, es ist eine Vielzahl von Trends. Ich könnte alleine stundenlang über diese Trends sprechen. Aber ich will nur damit sagen, es gilt der Slogan, ja, die Urlaubsform Caravaning ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das spüren wir, das sehen wir, dass wir auch mit Menschen sprechen, für die das früher völlig ausgeschlossen war, die das jetzt einmal probiert haben während Covid und gesagt haben, es ist wunderbar, wir bleiben dabei.
Also der Markt ist nicht nur da, sondern der Markt scheint also auch zu wachsen. Als Sie jetzt gesagt haben, hier mit der Laubsäge Autos oder Busse ausgebaut, da habe ich mich an meine Jugend erinnert, aber meiner war dicht. Also das habe ich hingekriegt. Aber wie gesagt, der Markt, jetzt haben Sie ja 5 Marken unter dem Dach von Knaus Tappert. Welchen Marktanteil decken Sie denn ab von diesem großen und wachsenden Markt im Thema Reisen, im Thema Kauf oder auch im Thema Vermietung?
Ja, das kann man sehr schön, sagen wir, auch an den Zulassungszahlen sehen. Wir haben in Europa jetzt letztes Jahr 210.000 Zulassungen am Markt gesehen gehabt in Europa. Und aus diesen Zulassungszahlen und unser Heimatmarkt ist überwiegend Europa. Wir haben letztes Jahr 30.000 Einheiten gebaut und dann kann man ganz einfach mal die Dimension unseres Geschäftes sehen. Was uns wichtig ist, aber wenn man den Blick in die einzelnen Marken reinwirft, Sie haben ja von den 5 Marken gesprochen Und wir sind ganz, ganz besonders stolz, dass wir eben gerade mit der Marke Knaus im Reisemobilbereich uns die letzten, ja, eigentlich das letzte Jahr dort bis zur Pole Position vorarbeiten konnten. Das heißt, europaweit waren wir mit Knaus mit rund 7.600 Zulassungen auf europäischer Ebene die Nummer eins. Die zweite Marke Weinsberg, da lagen wir bei 5.000 Einheiten auch auf den Spitzenplätzen. Aber selbst wenn man jetzt guckt, die letzten 12 Monate oder man guckt auch in Deutschland rein, da ist es ähnlich. Das heißt, mit rund 5.700 Zulassungen sind wir auch die Nummer eins mit der Marke Knaus im deutschen Markt und auch mit Weinsberg sind wir da an den Spitzenplätzen zu Hause. Will mal eins vielleicht noch eine Ergänzung dahinterher schieben, wenn wir unsere Markenwelt anschaut und die Produktsegmente, kann ich sagen, wir decken ja wirklich alles ab, was in Europa Caravaning ausmacht. Produktsegmente, wir bauen unglaublich schöne Wohnwagen. Wir sind im Kastenwagenbereich zu Hause. Wir bauen die Reisemobile. Und dann decken wir insgesamt mit den 5 Marken ein Preissegment ab von knapp unter 20.000 Euro bis zu 1 Million. Und dann kommen wir zur Marke Morello, wo wir dann so die
Wir
Luxusliner bauen.
sprechen aber immer noch von Fahrzeugen und nicht von Flugzeugen, oder?
Es ist richtig, genau. Aber Fahrzeuge, in denen Sie ein anderes Fahrzeug mitnehmen können. In der Dimension bewegen wir uns dort. Dort sind andere Chassis. Das sind dann halt Heavy-Duty-Chassis. Dann geht's natürlich über die 7,5 Tonnen, zum Teil in 20 Tonnen ran. Und auch dort sind wir Marktführer in diesem Luxussegment und bauen jedes Jahr rund 600 Fahrzeuge. Also wir sind extrem zufrieden und auch wenn man das Umsatzwachstum anguckt, 2013, als ich dazugekommen bin, haben wir noch 270 Millionen Umsatz gehabt und jetzt sind wir schon auf fast 1,5 Milliarden gewachsen.
Ja, bevor wir zu diesen Zahlen kommen, muss ich einen Stopp einlegen bei etwas, was mich erstmal gewundert hat. Also Knaus Tabbert macht das, wofür die Bahn ganz Deutschland lahmgelegt hat und das mehrfach. Also 35-Stunden-Woche. Es wird 4 Tage gearbeitet. Ich mache ja auch eine 4-Tage-Woche. Allerdings ist jetzt hier diese Karwoche und die büße ich dann mit 12-Stunden-Schichten. Wie klappt denn das bei Ihnen? Was kann denn Deutschland, was kann denn die Bahn von Ihnen lernen?
Ach, eine gute Frage. Also ich will der Bahn und den Kollegen dort weder dem Vorstand noch den Vertretern der Gewerkschaften da gute Ratschläge geben. Das sind die Tarifparteien, die müssen gucken, wie sie da miteinander klarkommen. Ich kann nur für Knaus Tabbert sprechen. Und bei uns ist es so, dass wir ja enorm stark gewachsen sind. Ich habe eine Zahl schon mal jetzt gerade eben in den Raum geworfen. Und das Wachstum geht natürlich nur, wenn Sie auch die Möglichkeit haben, ausreichend qualifizierte Mitarbeiter auch zu finden und die in das System und die Landschaft bei uns zu integrieren. Jetzt sind wir ein Unternehmen, was einen Standort hat in Jandelsbrunn. Ich blicke, wenn ich aus dem Büro gucke, auf die Berge, die in der Tschechei liegen, wenn ich mich den Kopf ein bisschen drehe auf die österreichischen Berge. Ich will damit sagen, wir sind hier in Deutschland in einer Region, wo wir eben nicht im Zentrum von einem extrem großen Arbeitsmarkt mit qualifizierten Industriearbeitern leben, sondern wir sind in einer Region, wo wir uns als Arbeitgeber erstens extrem attraktiv aufstellen müssen, um Menschen zu gewinnen, auch mit höheren Qualifikationen, dass die eben nicht hier abwandern und in die Hotspots gehen, auch wenn sie mit ihrem Studium fertig sind, vielleicht dort bleiben. Das Gleiche gilt für unseren Standort in Modgers, in der Nähe von Fulda und in Ungarn haben wir eine ähnliche Situation, wo dort der Druck auch von anderen Arbeitgebern auf dem Arbeitsmarkt auch groß ist. Also was ich damit sagen will, wir müssen uns als Arbeitgeber attraktiv aufstellen und ein zentrales Thema heute sind Arbeitszeitmodelle. Wir machen viel mehr natürlich, aber Arbeitszeitmodell ist ein Thema, was wir lange vor uns hergeschoben haben und jetzt haben wir einfach gesagt, wir probieren es aus, wir haben den Mut. Die Überschrift Knaus Tabbert gegen die 4-Tage-Woche ist natürlich erstmal eine irreführende, weil jeder assoziiert sofort damit mit 30 Stunden bei vollem Lohnausgleich oder solche Modelle. Davon reden wir überhaupt nicht, sondern was wir tun, ist, dass wir die tarifliche Arbeitszeit, die ja ohnehin seit Jahren in den Tarifverträgen abgebildet ist, dass wir die anstelle jetzt auf 5 Tage eben auf 4 Tage verteilen. Die Menschen kommen an 4 Tagen hierher und haben 8,75 Stunden Arbeitszeit bei uns im Haus. Und wenn dann Donnerstag die Schicht vorbei ist, haben die ein langes Wochenende und haben ihre tarifliche Arbeitszeit abgearbeitet. Und das ist ein Modell, was ungewöhnlich ist. Das ist ein Modell, wo wir sagen, wir probieren es. Wir haben uns auch natürlich hier bei uns mit dem Betriebsrat ausgetauscht. Wir haben Mitarbeiter auch dort Meinungen eingeholt und jeder hat eine positive Rückmeldung dazu gegeben. Und jetzt starten wir damit auch erstmal am 1. April und sammeln Erfahrungen, wie es im Live-Betrieb aussieht und dann gucken wir weiter. Was wir gemacht haben, natürlich, will das auch ganz offen ansprechen. Wir haben die letzten Jahre auch gerade in der Corona-Zeit die Leute hier extrem strapaziert mit Überstunden. Wir haben in Ungarn beispielsweise 48 Stunden die Woche gearbeitet. Und wir haben in Jarlsbrunn zum Teil 40, 42 Stunden gearbeitet. Und sie können die Menschen nicht dauerhaft 6 Tage im Betrieb lassen. Die Leistung geht runter, der Krankenstand geht runter. Und das ist eben auch ein Thema, was ich da ansprechen will. Wir erhoffen uns damit auch eine höhere Leistungsdichte, eine höhere Produktivität, eine niedrigere Krankenquote. All das sind die Benefits am Ende. Plus, dass jetzt Menschen zu uns finden, die vorher gesagt haben, oh nee, 5 Tage, 6 Tage arbeiten, habe ich keine Lust, aber hier habe ich ein Unternehmen, da kann ich 4 Tage lang hinklotzen. Und die Menschen, die zu uns kommen, die haben zum Teil lange Anfahrtwege. Also wir haben sehr viele Leute auch aus der Tschechei, die fahren morgens 1 Stunde und abends 1 Stunde. Und ob man das 4-mal in der Woche macht oder 5-mal in der Woche macht, macht einen riesigen Unterschied.
Sie könnten denen ja auch Wohnmobile zur Verfügung stellen.
Tun wir auch. Also wir haben einen Pool tatsächlich, sitzt der Betriebsrat dort auf dem Pool und er verteilt auch nach Bedarf. Also wir tun auch hier was, dass unsere wunderbaren Produkte auch unseren Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden können.
Über 30.000 Fahrzeuge haben Sie ausgeliefert 2023. Das sind 18.600 Wohnmobile und über 12.000 Wohnwagen. Was bleibt hängen? Was kommt raus? Knapp 1,5 Milliarden Euro Umsatz. Wir hatten es schon ganz kurz angesprochen. Das ist ein Plus von mehr als einem Drittel. Auf der Ergebnisseite das EBITDA plus mehr als 2/3, 124 Millionen. Wer kauft denn diese ganzen Wohnmobile und ja zu welchem Preis? Wie haben sich denn die Preise entwickelt?
Wir haben in der Preisentwicklung natürlich 2 Jahre, glaube man kann einfach sagen, 2 Jahre hinter uns, in denen wir gefordert waren, aufgrund der enormen Kostensteigerungen natürlich Preise anzupassen. Wir haben das versucht, dort in einer guten Balance zu machen, zwischen die Kosten zu decken, die uns auf der Materialseite im Besonderen, aber auf der Lohnseite uns da herausgefordert haben. Auf der anderen Seite, wenn ich sage Balance finden, trotzdem mit Bedacht in die Preissteigerung reinzugehen, um solche Produkte einfach für den Kunden noch erschwinglich zu halten. Und wir hatten Jahre, da haben wir 8% gehabt, wir haben 6% gehabt. Wir haben auch nicht, wie soll ich sagen, mit der Gießkanne über alles, sondern wir haben natürlich ganz differenziert geschaut, wo sind wir, wo, in welchem Land, wie positioniert, welches Produkt verträgt noch was, auch im Vergleich, auf den Blick auf Wettbewerbe. Aber im Schnitt waren das die Größenordnungen. Jetzt haben wir 2024 ein Jahr für uns. Das hatten wir ja auch in der Prognose mit einem kleinen Satz auch gekennzeichnet, dass wir jetzt für dieses Jahr keine weitere Preiserhöhung planen dort. Der nächste Teil der Frage, wer kauft diese Produkte? Ich habe es gerade so ein bisschen auch mit den Megatrends angesprochen gehabt. Es sind Menschen, die eigentlich alle Altersklassen, natürlich auch viele, die dann im Ruhestand Zeit haben. Das ist so eine große Kundengruppe. Ich habe von den Jungen gesprochen und dort haben wir ja eine extrem starke Korrelation mit allem, was wunderbare Freizeitaktivitäten betrifft. Das Fahrradfahren, Paragliding, Kanufahren, alle Outdoor-Hiking, Trekking, im Fahrrad unterwegs sein. Und dort sehen wir eben, dass gerade die jungen Menschen diese Urlaubsform nochmal für sich neu entdecken. Neu entdecken sage ich deswegen, weil wir hatten ja von den 60er, 70er Jahren kommend dort eine Zeit, wo die Menschen mit wenig Geld versucht haben, trotzdem Fernreisen zu machen. Und da war der kleine Wohnwagen, den man hinter den VW-Käfer gehängt hat, war natürlich ideal. Und in dem Wohnwagen sind Kinder aufgewachsen und die haben das dann erlebt. Und
dieser Wohnwagen, der hat bestimmt einen Namen. Ich habe ihn immer Knutschkugel genannt.
Ja, wir haben es Schwalbennest, war es genau, Schwalbennest. Aber ich will damit sagen, wir haben gesehen, dass irgendwann ein Bruch drin war. Das heißt, es gab keine Generation mehr, die im Wohnwagen aufgewachsen ist. Und jetzt kommen die Jungen wieder ran und erleben es für sich neu. Aber erzeugen sicherlich dann eben auch jetzt nachfolgende Generationen, die so eine auch zum Teil romantisch verklärte Erinnerung haben an die Kindheit, wo sie gesagt haben, ach, das war toll, und da waren wir im Kastenwagen unterwegs und da stand da am Plattensee und dann kam der Wind. Ne? Das sind ja die Erlebnisse, die das dann so wunderbar ausgestalten. Und die Sehnsucht der Menschen nach Freiheit ist groß. Und ich glaube auch, was wir spüren, die Sehnsucht der Menschen nach so einer Art Cocooning, sich abzuschirmen von all den Themen, die jeden Tag die Schlagzeilen beherrschen. Und das sind ja, wie wir alle wissen, nicht die schönsten Themen. Und der Mensch hat so eine, glaube ich, so eine Eigenschaft tief im Inneren, dass er sich auch ab und zu mal dort etwas abschotten will. Und ist natürlich die Urlaubsform die wir bieten unseren Fahrzeugen.
Ideal. Ist natürlich auch immer die Frage, kann man sich das leisten? Das ist dann immer die individuelle Frage, muss jeder für sich selber dann auch irgendwo sehen. Aber leisten, das bringt mich zur nächsten Frage. Die Marge bei Knaus-Tabbert 2023 liegt bei 8,6%, ist jetzt über die vergangenen Jahre gestiegen. Ist Zeit für ein Double-Digit-Programm?
Es ist ein erklärtes Ziel, das wir mehrfach auch kommuniziert haben. Es gibt ja auch eine Mittelfristplanung, es gibt eine Mittelfriststrategie im Hause Knaus-Tabbert. Und wir hatten drei, wenn man das zeitliche Komponente noch mitnimmt, schon im Börsengang in den Raum gestellt. Zum einen haben wir gesprochen darüber, dass wir gerne die 2 Milliarden Umsatz in der Hürde überspringen möchten. Zweitens haben wir gesagt, dass wir in den Double-Digit-EBITDA-Margenbereich reinwandern wollen. Und wir hatten die zeitliche Komponente damals auf 25 gesetzt. Jetzt haben wir die auf 27 gesetzt, weil wir eben sehen, dass Wachstum sich auch in Limitierung findet, zum Beispiel in Arbeitnehmern, in Investitionen, die sie umsetzen müssen und vielen anderen Themen. Nach wie vor kann ich heute sagen, das 2-Milliarden-Ziel steht weiterhin, auch für 27. Wir haben die Double-Digit-EBITDA-Marge auch im Blick, ganzjährig. Sie wissen vielleicht, wenn also der ein oder andere auch, wenn er sich Quartalsberichte anguckt, es gibt Quartale, da liefern wir die Double-Digit-Marge an. Aber es gibt eben auch Quartale, da ist ein Urlaubsmonat August drin, wo wir das Werk schließen. Wir haben zum Jahreswechsel natürlich auch Stillstände dann zum Umrüsten und betrachten, wenn wir das ganze Jahr sehen, eben das Ziel der Double-Digit-Marge. Wir sind zuversichtlich, dass wir da auch. Es sind zum einen Skaleneffekte, vielleicht lassen Sie mich das noch ergänzen. Die Frage ist, wie machen wir es, wie kommen wir dahin? Natürlich Skaleneffekte, die berühmten Economies of Scope und Scales, die wir dann mitnehmen, und wir werden auch 2024 nutzen, das Unternehmen auch nochmal fitter zu machen nach diesen 2 extremen Wachstumsjahren, die wir ja hinter uns haben jetzt.
Ja, die Ergebnisseite ist ja durchaus als fit zu bezeichnen, auch im Vergleich. Ergebnis hier Aktie mehr als verdoppelt auf 5,87. Gilt das auch für die Dividende, dieses Verdoppeln?
Wir haben bislang und seit dem Börsengang haben wir das als Dividendenregel sozusagen kommuniziert, nämlich mindestens 50% des Jahresüberschusses, dass wir damit Dividende auszahlen an unsere Aktionäre. Das haben wir auch eingehalten. Letztes Jahr waren es sogar etwas mehr. Da wollten wir definitiv die 1,50 auch beibehalten, die wir dann ein Jahr zuvor auch gezahlt hatten. Und bei dieser Regel bleiben, sodass wir jetzt für das 2023er Geschäftsjahr in der Hauptversammlung damit auch vorschlagen werden, 2,90 € je Aktie auszuzahlen. Das ist der Vorschlag, den der Vorstand gemacht hat. Und insofern ist es in der Tat nominal gesehen fast eine Verdoppelung. Und jetzt kann jeder Dreisatz rechnen, was das für eine sozusagen Rendite ist auf den aktuellen Aktienpreis. Und ich glaube, die ist nicht schlecht.
Der Free Cashflow ist mit 20 Millionen relativ deutlich ins Minus gerutscht, obwohl Sie auf der anderen Seite die Investitionen um ein Viertel gesenkt haben. Wie stehen Sie dazu?
Wir haben die Wachstumsphasen jetzt 22 und 23, die wir hinter uns haben, die haben natürlich auch in der Bilanz Spuren hinterlassen, ganz klar. Bedeutet, dass wir im Teil der Strategie, die wir da umgesetzt haben, nämlich die Mehrmarken-Chassis-Strategie, um uns dort etwas von einem der Hersteller zu lösen, hat dazu geführt, dass wir jetzt auch einfach mehr Vorräte bei uns auf dem Platz haben. Das sind mehr Rohchassis. Nicht bei jedem Hersteller sehen wir eine sehr hohe Lieferdisziplin. Das heißt, der eine liefert früher, später liefert auch mal nicht das, was wir bestellt haben. Ich sage das mal ganz offen. Und das sind Themen, wenn Sie das dann addieren, was da zusammenkommt, dann haben wir eben Veränderungen im Working Capital-Bereich von rund 88 Millionen. Das heißt, ein großer Teil des letztes Jahr erzeugten operativen Cashflows steckt in der Erhöhung der Vorräte drin. Das ist natürlich ein temporäres Thema. Es ist ein Bilanzstichtag. So war das jetzt zum Jahresende. Aber ich habe auf einigen Investorenkonferenzen auch letztes Jahr bereits gesagt, dass wir 2024 stärker den Fokus richten wollen auf die Optimierung jetzt der Bilanzstruktur. Das heißt, wir wollen dort auch sehr viel Cash freisetzen, indem wir das Working Capital optimieren. Und uns dann, wenn wir zum Beispiel auf den Kennzahl wie den ROSI gucken, Return on Capital Employed, auch da ist 30% eine schöne Zielquote, wo wir uns hinbewegen wollen. Da liegen wir heute nicht, wir sind über 20%, aber ich denke, mit der Optimierung dort in der Bilanz gebundenen Kapitals können wir uns auf diese Richtung bewegen. Also nochmal, 22, 23 haben wir enorm Druck gemacht, einfach Wachstum zu erzielen. Das hat im Übrigen dazu geführt, dass wir letztes Jahr in den Zulassungen in Europa 47% gestiegen sind. Wir haben alle anderen Wettbewerber, alle großen Player hinter uns gelassen, die zum Teil im Minus waren. Das heißt Priorität Wachstum. Das Wachstum hat sich jetzt auch in der Bilanz in den Vorreden niedergeschlagen. Und das ist der Fokus, den wir jetzt für 2024 haben, aufzuräumen, die Dinge neu zu ordnen, um dann uns wieder auf den Weg zu machen, hin zum Ziel 2 Milliarden. Mhm. Und Double-Digit EBITDA-Marge.
Aber was heißt das jetzt für 2024? Wie ist da der Plan für Umsatz und Ergebnis?
Ja, wir haben in der Prognose auch artikuliert, dass wir dort liegen zwischen 1,4 und 1,550. Das ist der Range, den wir abgegeben haben. Wir sind dieses Jahr mit 1,441 gelandet. Das heißt, wir haben die Perspektive auch zu wachsen. Aber wie gesagt, dieses Jahr ist nicht die Marschrichtung bei uns ausgegeben, dass wir dort nochmal, und zwar koste es, was es wolle, ich will es mal so formulieren, Marktanteile gewinnen, sondern dieses Jahr nehmen wir mit, was wir mitnehmen können, konzentrieren sich auf die Bilanz, aber trotzdem mit der Perspektive, dass wir auch Wachstum erzielen können. Also 1,4 Milliarden bis 1,550 ist die Bandbreite dort, die wir in der Prognose abgegeben haben. Und im Bereich der EBITDA-Marge liegen wir zwischen 8% und 9%. Auch da sehen wir, dass wir Luft nach oben haben.
Also eine entspannte Reisegeschwindigkeit in der horizontalen Ebene.
Exakt, bevor man dann nochmal zulegt. Weil am Ende des Tages, ich habe gesagt, 5 Jahre wollen wir auf die 2 Milliarden kommen. Das Ziel steht. Manchmal machen sie halt wie beim Bergsteigen oder beim Wandern halt ein paar mehr Höhenmeter. Und dann gibt es halt einen Punkt, wo sie sagen, jetzt ordnen wir uns mal, uns hat geregnet und es trocknet mal die Ausrüstung, bevor man dann auf den Rest des Gipfelsturmes dann in Bewegung setzen.
Die Aktie hat ja auch schon einige Gipfelstürme hinter sich. Ausgabepreis war so um die 55 gewesen. Dann ist sie relativ zügig auf 70 im Hoch gegangen. Jetzt etwa bei 40 Euro und damit auch die Antwort auf die Frage vorhin, das wäre jetzt theoretisch eine Dividendenrendite von 7,3%. Wo fühlen Sie sich denn fair bewertet, Herr Speck?
Ich bin immer vorsichtig, da eine ganz persönliche Meinung abzugeben. Ich verlasse mich da mehr auf die Meinung der Experten, die uns beobachten, die rechnen. Und das sind die Analysten. Konsensus der Analysten, die uns bewerten, beobachten, sich intensiv mit uns beschäftigen. Dort gibt es eine Meinung, 70 Euro ist der Targetpreis, den wir dort kommuniziert auf den Berichten.
Wolfgang Speck, der Vorstandsvorsitzende von Knaus Tabbert. Die Pole Position im europäischen Markt der Reisemobile, der Wohnwagen, der Traum vom unabhängigen, individuellen und komfortablen Reisen. Dankeschön fürs Interview und gute Reise.
Ich danke Ihnen, lieber Herr Groß. Dankeschön, hat viel Spaß gemacht. Danke.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.